In Konvertiten ergreifende Glaubenszeugnisse legt die katholische Autorin Barbara Wenz Porträts von 11 herausragenden Christen vor. Da ist der japanische Arzt Paul Takashi Nagai, der die Atombombe überlebte, der Superstar der deutschen Romantik Clemens Brentano, der durch die Begegnung mit der stigmatisierten Mystikerin Anna Katharina Emmerich zum Glauben fand. Da ist die Jüdin Edith Stein, die in den Karmel eintrat und in den Gaskammern von Auschwitz starb. Der französische Schriftsteller Paul Claudel, der römische Rabbiner Israel Eugenio Zolli, der Pariser Erzbischof Kardinal Jean-Marie Lustiger und die US-amerikanische Sozialaktivistin Dorothy Day. Sie alle haben wie einen Markstein ihre Konversion zur katholischen Kirche in ihrem Lebenslauf eingeschrieben. Die Momente von Bekehrung, ihre Umstände und ihre Folgen faszinieren die Autorin spürbar, wohl auch deshalb, weil sie selbst 2007 den Weg in die katholische Kirche fand. Wir sprachen mit Barbara Wenz und fragten sie zunächst, warum heute ein Buch über Konvertiten?
Ganz ehrlich soll das Buch einfach schöne Geschichten, poetische Geschichten erzählen. Es soll zeigen, wie viele vielfältige Arten und Weisen es gibt, Gott zu begegnen, wie ungewöhnlich diese Begebenheiten teilweise sind, wie originell Gott teilweise eingreift in das Leben des Betroffenen und wie erschütternd das auch sein kann.
Was sind denn oft so auslösende Momente für eine Bekehrung? Gibt es da etwas wie eine Faustregel?
Das ist oft die Begegnung mit einem Menschen. Manchmal sind es auch übernatürliche Ereignisse. Ratisbon erschien zum Beispiel gleich die Jungfrau Maria. Also das ist natürlich eine Traumkonversion sozusagen. Dann gibt es immer wieder Frauen im näheren Umfeld. Bei Paul Takashi Nagai war es der Blick in die Augen seiner sterbenden Mutter, der ihn plötzlich zu der Überzeugung gelangen ließ, es müsse eine Ewigkeit geben, finde ich sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist es so ein Moment, wenn man jemanden leiden und sterben sieht, wo man eher an die Vergänglichkeit als an die Ewigkeit denkt. Aber er war seit dem Moment überzeugt von der Ewigkeit. Ich denke, es fällt eben nicht einfach von oben auf einen herab. Naja, und manche Menschen sind eben auch von Gott gesandt. Das kann durchaus auch Gottes Wille sein, dass man bestimmte Menschen, die einem überzeugen, geschickt bekommt.
Welche Widerstände erfahren Konvertiten aus ihrem eigenen Umfeld?
Das sind teils sehr heftige Widerstände. Bei mir war es die eigene Mutter, die nicht ganz so begeistert war, weil unsere Familie eigentlich über Generationen stolze Protestanten waren. Das ging aber nicht so weit wie zum Beispiel bei Edith Stein, die sich also mit ihrer Mutter komplett überworfen hatte. Aber es gibt wirklich auch massive Anfeindungen und man verliert auch Freunde. Was ich manchmal auch ein bisschen verstehen kann, weil man frisch bekehrt ist und nur noch auf eine Sache fixiert ist, die man jetzt entdeckt hat. Und die Kirche ist jetzt natürlich das größte Ding aller Zeiten. Und wenn man dann gar keine anderen Themen mehr kennt, dann kann ich das schon verstehen. Das ist die Leute im näheren Umfeld sehr ermüdet.
Clemens von Brentano zum Beispiel, bei dem war es Spott, nicht? Der große intellektuelle Schriftsteller, Lyriker, Romantiker seiner Zeit, der sich mit dieser demütigen Katharina von Emmerich austauscht und das einen derartigen Coup de Foudre gibt und alle, die ihn umgeben, sagen,
der ist nicht mehr normal. Ja, genau. Der ist aber nicht das einzige Beispiel. Das gibt noch ein schönes Beispiel. Übrigens auch wieder hier Cherchez la Femme. Fritz Michael Gerlich, der widerständige Journalist, der schon relativ früh von Hitlers Schergen ermordet worden ist. Der wollte zum Beispiel unbedingt die Therese von Konersreuth bloßstellen, also das als Schwindel entlarven. Ist dann auch hingefahren. Es war also sein einziges Ziel war, zu beweisen, dass Therese von Konersreuth eine Lügnerin ist. Ja, er hat aber nichts gefunden und hat sich dann auf den Namen Michael taufen lassen.
Lässt sich denn sagen, woher die stärksten Reaktionen auf eine Konversion kommen?
Ich denke, die extremste Reaktion des Umfeldes finden wir bei Katholiken, die aus dem jüdischen Glauben hergekommen sind. Also der ehemalige Oberrabbiner von Rom, Israel Eugenio Zolli, hat sich ja taufen lassen, galt daraufhin als tot für seine Gemeinde. Das kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, weil es doch ein sehr dramatischer Schritt gewesen ist, vom Oberrabbiner zum katholischen Christen zu werden. Ähnliche Probleme hatte der spätere Kardinal Lustiger. Man wird da mindestens für verrückt erklärt. Wenn es ganz weit geht, wird man tatsächlich richtig verstoßen.
Wie überstehen Konvertiten ein solches Wechselbad der Gefühle?
Da muss ein immenses Feuer in einem drin sein. Etwas, das sich von nichts mehr zerstören lässt. Und die waren so, hatten den Diamant ihres Lebens gefunden, Jesus Christus fertig, und danach kam für sie einfach nichts mehr.
Was sind die Punkte, die Konvertiten, wenn sie einmal getauft sind, an ihrer eigenen Kirche an den Rand der Verzweiflung bringen?
Es gibt einen Punkt, das sind Gleichgültigkeiten und Lieblosigkeiten in der Liturgie. Das ist tatsächlich so, das ist mir beim Buch aufgefallen, bei der Arbeit am Buch, vor allem bei Evelyn Waugh, gegen Ende seines Lebens, der sehr enttäuscht war von der Kirche. Bei Graham Greene zum Beispiel war es der Fall, dass er das Agatha Christie-Indult mit unterschrieben hat und darum gebeten hat, dass die sogenannte alte Messe wieder gefeiert werden darf.
Warum Agatha Christie-Indult?
Das geschah wohl auf Initiative von Agatha Christie, und sie war, denke ich, auch die prominenteste Künstlerin von denen, die sich dort zusammengefunden haben.
Hatte das Schreiben einen Effekt?
Ja, das wurde 1971, wurde eben dieser Indult, also diese Ausnahmeregelung, der dann nach Agatha Christie benannt worden ist, im Scherz, wurde der bewilligt. Also die Liturgie, also diese Vernachlässigungen im liturgischen Bereich, diese Routine, das tut den meisten Konvertiten, glaube ich, sehr weh.
Wenn Sie auf Ihre 11 in Ihrem Buch vorgestellten Konvertiten schauen, was ist für religiös Suchende generell anziehend an der katholischen Kirche und am katholischen Glauben?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, und ich weiß eigentlich nicht wirklich eine Antwort darauf. Ich kann das Phänomen eigentlich nur von mir aus sichten und daraus Rückschlüsse ziehen. Es ist eben nicht nur eine Bekehrung zu Jesus Christus als Gottes Sohn, sondern da ist noch was anderes bei Menschen, die in die katholische Kirche eintreten. Sonst könnten die ja auch Hurra Jesus schreien und könnten sich mit zwei Mitchristen an der Straßenecke jeden Sonntag versammeln. Wäre dann auch völlig in Ordnung und gilt ja auch als Christentum und als Bekehrung. Aber nein, es ist dann die katholische Kirche, wofür man auch dann sehr angefeindet wird, weil die katholische Kirche ja für alle Übel der letzten 2000 Jahre in der Menschheitsgeschichte herhalten muss. Es ist schon so, dass man auch die Institution liebt, dass man die Kirche als mystischen Leib Christi sieht, der von ihm gestiftet worden ist. Und dann kann man nicht an der Straßenecke stehen. Und also man kann das schon, aber dann ist man nicht direkt in der von Jesus Christus einberufenen Kirche. Das ist nun mal die römisch-katholische, nach römisch-katholischer Ansicht natürlich. Hinzu kommt ein unglaublicher Reichtum in jeglicher Hinsicht, Kunst, Kultur, alle Sparten der Geisteswissenschaften sind befruchtet, teilweise sogar zur Blüte gebracht worden durch katholische Denker, durch katholische Philosophen und Theologen. Man ist schon überwältigt von dieser Institution, und man hat natürlich ein Faible auch für Hierarchie. Man empfindet Hierarchien als durchaus sinnvoll, wenn sie nicht in autoritären Machtstrukturen ausarten. Aber wenn eine Ordnung, sagen wir, von oben nach unten als sinnvoll empfunden wird, dann fühlt man sich meistens auch recht wohl in der katholischen Kirche.
Die katholische Kirche gibt Sicherheit.
Richtig, es ist eine sehr verbindliche Konfession. Wir haben diese 245 Dogmen, die umreißen ganz genau, was zu glauben ist und was nicht zu glauben ist. Und die hat sich ja auch keiner irgendwie erfunden, sondern die haben ja eine Geschichte, und die wurden teilweise auch einfach dem gläubigen Volk geschenkt auf gewisse Art und Weise. Da die Kirche ja von Jesus Christus gestiftet ist, ist sie auch erfüllt vom Heiligen Geist. Das möchte ich anderen kirchlichen Gemeinschaften nicht absprechen, aber bei der katholischen Kirche können wir zumindest zu 99,9% immer sicher sein.
Ihr Buch zeigt ja die große Bandbreite dessen, wie Konvertiten den Glauben, den sie entdecken, der ihnen geschenkt wird, dann in ihr Leben integrieren. Und ein hervorragendes Beispiel dafür ist Dorothy Day.
Ein hochinteressantes Charisma, was die Dorothy Day hat. Und ich bin ein bisschen um sie herumgeeiert, muss ich sagen. So richtig mit ihrem sozialrevolutionären Eifer, der sich katholische Bahnen gebrochen hat, sozusagen. Das war auch nicht so das, was ich sofort mit Konversion und Spiritualität und so weiter verbunden habe. Und sie war sehr widerständig. Sie war eine Aktivistin. Sehr ungewöhnlich. Man geht ja immer davon aus, dass die Katholiken, das sind ja alles brave Schafe. Und mir selber wurde ja auch mal gesagt, ja, du, jetzt hast du ja deinen Verstand an der Garderobe abgegeben. Das war eine hochintelligente, politisch denkende Frau. Sie stammt aus der Anarchistenszene eigentlich. Und die Anarchisten fassen es selber nicht. Die wissen überhaupt nicht, was die mit ihr anstellen sollen, weil sie eben katholisch, eine katholische Anarchistin war. Und der katholischen Kirche geht es ähnlich.
Dorothy Day wurde ja Jungmutter als unverheiratete Frau, war dann Alleinerzieherin und sie entdeckte nach ihrer Konversion quasi ein brachliegendes Feld der katholischen Betätigung.
Sie hat einen Riesenerfolg gehabt mit dieser katholischen Arbeiterbewegung. Das war einmalig, dringend nötig und überfällig im 20. Jahrhundert. Und sie hat das auf die Beine gestellt, zusammen mit ihrem geistlichen Begleiter. Die Kirche hat sich selber schwer damit getan und jetzt versucht man langsam diese Antinomien, die man bei ihr in Bezug auf die katholische Kirche feststellen könnte, in eine Harmonie zu bringen. Und das kann man sehr gut. Denn Dorothy Day hat durch ihre persönliche Lebensführung absolut überzeugen können. Sie stand in der echten Christusnachfolge, persönlich. Sie hat nach den evangelischen Räten gelebt. Dadurch konnte sie viele Dinge widerständig tun. Aus dieser unverrückbaren Nachfolge Jesu heraus. Wer kann das schon von sich sagen?
Wie steht es eigentlich mit Konversionen heute, jetzt gerade? Meinen Sie, auch Papst Franziskus sorgt in seiner Art nicht bloß für Neugier, sondern für echte Umkehr, für Konversionen eben?
Es ist bei jedem Papst so, dass er Konversionen bewirkt. Johannes Paul II. Zum Beispiel durch sein Zeugnis von der letzten Lebenstage, seiner Krankheit, seines Sterbens. Benedikt auf andere Art und Weise, der hat Menschen angesprochen, die Glaube und Vernunft bisher vielleicht nicht unter einen Hut bringen konnten. Und genauso bewirkt Franziskus Konversionen durch sein spezielles Charisma, das er hat. Selbstverständlich gibt es Menschen, die sich von ihm besonders angezogen fühlen, deren Interesse am katholischen Glauben, an der katholischen Kirche stark geweckt worden ist. Papst Franziskus bewirkt Konversionen, davon bin ich völlig überzeugt.
Danke, Barbara Wenz. Konvertiten ergreifende Glaubenszeugnisse von Barbara Wenz ist erschienen im Verlag Media Maria und kostet rund 15 Euro.